Der Tag an dem. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Hunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten.
Herzlich willkommen da draußen, liebe Freunde und Hörer des Podcasts Der Tag an dem, dem historischen Podcast der Hamburger Morgenpost. Und ich sitze hier wie immer mit dem Chefreporter der Mopo, Olaf Hunder. Guten Morgen.
Moin, Matthias.
Ja, Olaf, ich freue mich sehr auf diese Folge. Es geht um den 13. April 1962, ein Tag, der sehr besonders ist für alle diejenigen, die sich für Musik und vor allen Dingen für Popmusik interessieren. Was ist denn genau an diesem Tag passiert?
An dem Tag gab es den Urknall des Pop. Der 13. April 1962, also vor genau 60 Jahren, da eröffnete der Star Club in der Großen Freiheit 39, da wo die Beatles groß geworden sind.
Genau, das ist der Satz, der dann immer folgt. Da sind die Beatles aufgetreten. Da ist aber noch sehr, sehr viel mehr passiert. Und wir können heute mal einsteigen und du erzählst uns etwas über den Star Club. Erzähl uns doch mal am Anfang, was war denn so die Ausgangssituation auf der Reeperbahn so in den 50er und Anfang 60er Jahren? Was wurde denn da bis dahin für Musik gemacht?
Ja, total spießige Musik. Da gab es halt Fred Bertelsmann, Rudi Schurike, Freddy Quinn. Das waren die spannendsten Sachen, die da so gespielt worden sind. Und die Jugend hat die Nase gerümpft und hat stattdessen im Radio bei BFN, so hieß der Engländer Sender, andere Musik gehört. Rhythm and Blues und Rock'n'Roll. Und da gab es einen Mann, Horst Fascher, der eine große Rolle spielt für die Gründung des Star Club. Der hat damals als Ende der 50er Jahre mit dem Kaiserkeller auf dem Kiez der erste Musikschuppen eröffnete, in dem Rock'n'Roll live gespielt wurde. Da war der schon dabei, weil er nämlich dort als Aufpasser und Tresenmann gearbeitet hat. Später wurde er Manager von Tony Sheridan, einem dann recht bekannten Musiker, der den Beatles das Musikmachen erst beigebracht hat, wie man sagt. Und dieser Horst Fascher wurde auch eine Zeit lang Geschäftsführer des Top Ten. Denn es gab ja schon vor dem Star Club den einen oder anderen Musikschuppen mit Live-Musik, mit Rock'n'Roll. Da war nicht der Star Club der erste, aber dann eben der größte.
Und viele der Engagements, die da stattgefunden haben, viele Bands, die da aufgetreten sind, sind eben aus dem internationalen Ausland, aus anderen Clubs auf die Reeperbahn in die große Freiheit gekommen. Wie muss man sich das damals vorstellen, so in den Beginn der 60er Jahre? Wie wurden denn solche Engagements eigentlich gemacht? Da gab es ja noch kein Internet. Sind die Leute dann dahin gefahren? War das Mund-zu-Mund-Propaganda? Wie muss man sich das vorstellen?
Also die Bands hatten in der Regel Manager und dann hat sich Horst Fascher und Manfred Weißleder an die jeweiligen Manager gewendet. Aber die haben vor allen Dingen auch in England, in Liverpool, wo praktisch zu der Zeit irgendwie jeder Musik machte, da haben sie halt Bands vorspielen lassen, haben eingeladen in ein Hotel, das Rialto Hotel in Liverpool, und haben Bands vorspielen lassen und haben dann Bands engagiert. Und da der Star Club schon sehr, sehr schnell, schon im ersten Jahr so berühmt wurde weltweit, da standen die Bands regelrecht Schlange. Jeder wollte im Star Club spielen. Das war wie ein Ritterschlag. Wir haben Zeitzeugen erzählt, dass die Bands mindestens so scharf wie auf das Geld für ihren Auftritt auch darauf waren, dass sie diesen Star Club Stern auf ihrem Gitarrenkoffer verewigt bekamen, denn mit dem Ding wieder nach Hause zurückzukehren nach England, das war das Größte. Dann waren sie eigentlich gemacht und konnten sicher sein, anderswo auf Engagements zu bekommen.
Jetzt machen wir nochmal einen Schritt zurück. Also du hast ja gerade erzählt, Horst Fascher war engagiert im Top Ten und kannte also so ein bisschen die Szene. Aber bis es dann dazu kommt, dass man seinen eigenen Musikclub und auch überhaupt so ein Gebäude hat, ist es ja noch ein kleiner Schritt. Du hast von Manfred Weißleder erzählt. Wie ist das denn genau zwischen den beiden entstanden und wie kam es dann genau dazu, dass in dem Gebäude Große Freiheit 39 ist es, glaube ich,
ja, genau,
der Star Club gegründet wurde?
Na, das war so, dass Fascher eine Zeit lang zwar Geschäftsführer im Top Ten war, aber dann mit dem Chef Peter Eckhorn sich überworfen hat und dann als Kellner in einem Musikcafé namens Lachender Vagabund auf der Großen Freiheit arbeitete. Und in derselben Kneipe kam häufig Manfred Weißleder vorbei morgens und trank seinen Kaffee und hatte, wie Fascher erzählt, immer so ein Weißbrot unterm Arm. Und dann hörte Fascher, wer dieser Mann ist, nämlich eine recht bekannte Kiezgröße, Inhaber von 12 Sexclubs. Und irgendwann hat Fascher dem Weißleder vorgeschlagen, warum machen wir nicht unseren eigenen Musikschuppen auf? Und Weißleder, der gelernter Flugzeugelektromechaniker war und aus Dortmund stammte und wie gesagt einige Sexclubs hatte, war eben auch ein großer Musikfan und der fand die Idee gut, zumal er ja auch wusste, dass im Top Ten und im Kaiserkeller und so weiter diese anderen Betreiber schon ganz gute Erfolge damit hatten und viel Zulauf, viele Gäste und viel Geld verdienten. Dann hat er diese Idee aufgegriffen und hat in dem Gebäude Große Freiheit 39, das er kurz zuvor gekauft hatte, das ehemalige Sternkino, ein Lichtspielhaus mit 800 Sitzplätzen, dann diesen Starclub eröffnet.
Also es war vorher ein Kino und wie muss man sich den Raum da drinnen vorstellen? Also viele von uns kennen ja verschiedene Clubs auf dem Kiez, in Kaiserkeller oder, es fällt mir gerade der Name neben dem Indra nicht ein, Grünspan meine ich. Wie muss man sich denn den Starclub vorstellen? Wie groß war der so und wie war das aufgebaut?
Also es war ein Lichtspielhaus, das 800 Plätze hatte. So groß war es, kann man sich in etwa vorstellen. Also richtig großer Saal. Die Stühle wurden rausgerissen. Was blieb, war vorm Eingang. Ich denke, jeder kennt das Bild von dem Gebäude von außen. Was blieb, war diese große Tafel über dem Eingang, wo bis dahin immer die Filme präsentiert wurden, die Titel der Filme prangten. Und jetzt prangten dort halt irgendwann die Namen der Gruppen, die dort gespielt hatten. Es gab, wie es in alten Kinos so war, auf der linken Seite vom Eingang war die Kasse, wo man halt bezahlte. Eintritt kostete beim Starclub unterschiedlich. 1 Mark, 2 Mark, 5 Mark. Das höchste war mal 20 Mark. Aber normalerweise waren es 5 Mark und weniger. Hört sich jetzt sehr wenig an dafür, dass da ja immerhin berühmte Gruppen auftraten. Aber es war so wenig auch wieder nicht, wenn man bedenkt, was die Menschen damals so verdienten. Da war ein Stundenlohn von 1,30 Mark, 1,40 Mark für einen Hafenarbeiter nichts Ungewöhnliches. Insofern, das war schon ein bisschen Geld. Das konnte sich nicht jeder jeden Tag leisten. Drinnen waren die ganzen Stühle rausgerissen. Es gab auf der linken Ecke so ein paar Sitzgruppen. Das nannte man die Ritzenecke. Das hat damit zu tun, dass dort oftmals die Mädels sich platzierten. Da gingen nämlich die Musiker auf die Bühne und die hatten immer die Hoffnung, dass sie dann Kontakt mit den Musikern aufnehmen konnten. Denn viele kleine junge Mädels, die natürlich immer jeden Tag neu verliebt waren in die Musiker, gingen da gern auf Tuchfühlung. Das war ja so, dass das war das Neue auch am Starclub, nicht nur die Größe, auch es war das Neue war auch, dass hier an einem Abend nicht eine Band auftrat, wie das halt in anderen Läden so war, sondern 4. Und die wechselten sich ab. Die erste begann 1 Stunde, dann hatten die 3 Stunden Pause und die anderen 3 spielten. Und in dieser Zwischenzeit gab's nebenan auf dem Paradieshof einen Laden Gretel und Alfonsen. Da haben dann die Musiker zusammen mit irgendwelchen Gästen, also da hat sich alles versammelt, da hat man was getrunken. Und da ist halt alles Mögliche passiert. Da hat man die Nacht zum Tag gemacht.
Ja, ich habe mal jemand kennengelernt, der auch in dieser Gemeinschaft des Starclub gewesen ist, also auch ein Herr, den ich mal vor Urzeiten kennengelernt habe, und der meinte, man wusste auch gar nicht so genau, wer dann spielt. Man ist dann einfach hingegangen und hat dann geguckt, wer an dem Abend dran war. Stimmt das auch mit deinen Recherchen überein?
Ja, also so habe ich es auch gehört. Und wenn man dann feststellte, ach, die habe ich schon gehört, dann ist man halt ins Top Ten gegangen oder in Kaiserkeller oder so. Das war ja nicht alles nicht weit voneinander entfernt. Und irgendwo gab es immer was interessant war.
Also wir haben uns vorgenommen, heute keine Folge über die Beatles zu machen, sondern über den Starclub. Aber wir müssen natürlich einmal die Beatles erwähnen. Hast du denn eine schöne Geschichte? Also erstmal, wie sind die Beatles zum ersten Mal in den Starclub gekommen? War das ganz einfach? Und hast du vielleicht noch eine schöne Anekdote für uns?
Ja, gerne. Also die Beatles waren ja bereits 1960 und 1961 in Hamburg und waren für 1962 auch dem Top Ten versprochen. Andererseits wollte Weißleder unbedingt die Beatles am Eröffnungstag auf seiner Bühne haben. Dazu muss man sagen, die Beatles waren noch keine Weltstars. Das war irgendeine Liverpooler Band, die allerdings schon ein bisschen Erfolg hatte dann in den Jahren 60 und 61. Es gab halt Menschen, die extra wegen denen in so einen Saal reinkamen. Und deshalb wollte er die haben. Und dann hat er den Horst Fascher nach Liverpool geschickt, damit er mit Brian Epstein, dem Manager der Beatles, Kontakt aufnimmt und den dazu bringt, dass er die Beatles 1962 in den Starclub schickt. Und dann wurde halt eine höhere Wochengage ausgemacht, wie es eigentlich üblich war. Und Brian Epstein hat wohl auch noch 1.000 extra über den Tisch geschoben bekommen. Und dann haben sie halt den Vertrag unterschrieben. Und so kamen die Beatles in den Starclub, gleich am Eröffnungstag, am 13. April 1962. Und spielten zusammen mit 3 anderen Bands Und Horst Fascher erzählt, dass er, als die angefangen haben zu spielen, die Beatles, da war ein derartiger Applaus, ein derartiges Hallo, so laut, sowas Lautes hätte er nie zuvor und nie danach jemals wieder gehört.
Ja, und wir aus heutiger Sicht sind die Beatles ja so ganz brav eigentlich gewesen, aber damals waren sie anscheinend nicht so brav, ne? Du hast da noch so ein paar Geschichten auf Lager.
Ja, allerdings.
Nicht mehr FSK 16.
Ja, das waren ein bisschen, also sie waren geniale Musiker offensichtlich, aber sie waren eben auch totale Kindsköpfe. Also die haben sich Eskapaden erlaubt. Einmal, sie waren wahrscheinlich auch alle betrunken, also nicht nur wahrscheinlich, die waren mit Sicherheit alle blau. Mitten in der Nacht sind sie dann aufs Vordach geklettert in ihrer Behausung in der großen Freiheit und haben vom ersten Stock runter auf die Straße gepinkelt. Genau in dem Moment, als gerade ein Trupp Nonnen vorbei war auf dem Weg zu dieser katholischen Kirche, die es da ja gibt. Ein anderes Mal stand John Lennon bis auf Stiefel und Unterhose nackt auf der Bühne und in Händen die Gitarre um den Hals, eine Klobrille und sang Twist and Shout. Was man dazu sagen muss, kurz zuvor war John Lennon mit einer Frau auf dem Klo von Horst Fascher erwischt worden, wie sie in einer eindeutigen Pose. Und Horst Fascher, der wollte, dass der Musik macht und nicht auf dem Klo irgendwas anderes, hat dann einmal Wasser genommen und hat das über die beiden hinuntergekippt. Also waren die Klamotten nass. Deshalb ist John Lennon ohne Kleidung auf die Bühne, aber eben mit der Klobrille um den Hals. Das ist der Hintergrund dieser Episode. Und unvergesslich ist auch, wie John Lennon sich aus dem Büro von Manfred Weißleder, der war nebenbei auch noch Jäger, ein Orang-Utan-Fell auslieh, es sich anzog und auf allen Vieren Richtung Reeperbahn hüpfte. Er hatte einen Strick um den Hals und am anderen Ende wurde er geführt von Paul McCartney. Und so hüpfte er Richtung Reeperbahn und hat dann grunzend alle Passanten angesprungen. Ja, so lief das damals.
Ja, und die Beatles sind nicht die einzigen, die heute immer noch berühmt sind. Und auch damals kamen schon sehr viele berühmte Musiker dann sehr, sehr schnell in eben diesen Star-Club. Kannst du mal so ein paar Namen aufzählen, damit man sich mal die Dimensionen klar macht?
Ja, das waren Bill Haley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Ray Charles, Fats Domino. Das waren alles schon Stars, die im ersten Jahr da waren. Der Star Club wurde so schnell so berühmt, dass die Musiker regelrecht Schlange standen und regelrecht Bittbriefe schrieben, dass sie dort auftreten wollten. Das war wie ein Ritterschlag, dort gewesen zu sein.
Ja, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, dass die ganze Ausgangssituation, die gesellschaftliche Situation ziemlich spießig war und gerade die älteren Herrschaften gar nicht so furchtbar viel damit anfangen konnten, was da in dem Star Club passiert ist. Und erzähl doch mal, wie ist das denn wahrgenommen worden, der Star Club, und was haben die in Anführungsstrichen erwachsenen Menschen dazu gesagt?
Viele haben ihren Eltern gar nicht erzählt, dass sie da hingehen. Erstens ging schon nicht erzählt, weil das bedeutete ja, dass die Kinder nach St. Pauli gingen, auf den Kiez. Das war ja eine ganz gefährliche Gegend. Das war ganz furchtbar verschrien, dahin zu gehen. Und dann auch noch in so eine Höhle, wo es so furchtbare Musik gibt. Das muss für die Erwachsenen furchtbar gewesen sein. Ein Hamburger Journalist, Werner Silescu hieß der, hat sich da mal reingetraut und wollte dieses Phänomen ergründen. Und wenn man seinen Artikel von damals liest, 1963, dann spürt man regelrecht bei jedem Wort, das er schreibt, das blanke Entsetzen, das ihm im Gesicht gestanden haben muss. Er schrieb: Kann künstlich erzeugter, organisierter Lärm entspannend sein? Er sagt, er sei gar keine Melodie mehr zu hören, das sei nur dröhnender Rhythmus. Die Besucher beschrieb er so: Anlernlinge, Industrielehrlinge, Hafenarbeiter, einfach, anspruchslos, stark. Es sind dieselben, die auf dem Dom die Raupenbahn belagern. Ich muss schon sagen, das ist eine ziemliche Unverschämtheit, was er da schreibt. Und dann beschreibt er, wie diese jungen Menschen ekstatisch zuckend auf der Bühne tanzen, und er schreibt, er meint, vielleicht könnten Psychologen und Soziologen ergründen, was die Erklärung für dieses Phänomen ist. Und dann Zitat: Der normale Bürger kann nur staunen.
Naja, das war sicher ein kluger Mann, und ich finde, man muss diese Zitate dann mal jetzt jungen Eltern heute vorspielen, die genauso so erschrocken sind, was ihre Kinder heutzutage hören. Also die Spirale scheint sich immer noch nach unten zu drehen, beziehungsweise die Wahrnehmung ist einfach eine andere. Was denkst du denn dazu? Ist das, konnte man damals einfach das Potenzial dieser jetzt so wahnsinnig berühmten Bands noch nicht erkennen, wenn man einfach in einem anderen musikalischen Umfeld aufgewachsen ist?
Also eins muss man sagen, wie im Damenkränzchen ging es im Star Club nicht zu. Es gab dort schon Dinge, die dann auch Polizei bekannt wurden, nämlich immer wieder ausufernde Prügeleien, insbesondere dem Geschäftsführer Horst Fascher, von dem wir ja schon gehört hatten, dem saß die Faust ganz schön locker. Mehrmals stand er vor Gericht und dann war für ihn die Star-Club-Zeit vorbei. Also es hat sich da schon allerhand ereignet. Und dann war es oft so, dass die Polizei am laufenden Band dort aufschlug, auf der Jagd und auf der Suche nach jungen Menschen, die halt, obwohl es schon 22 Uhr um war und noch nicht 18 waren und doch noch im Laden. Um 22 Uhr mussten alle, die noch nicht 18 waren, den Laden verlassen haben. Und das hat natürlich nicht jeder getan. Und dann gab es Razzien und dann wurden reihenweise die jungen Leute da aufgegriffen. Und dann wurden die Eltern angerufen und die konnten dann ihre Kinder dort abholen. Da gab es sicherlich ganz schön Ärger. Naja, und es gab einen Kurt Falk, Amtmann Kurt Falk, Leiter des Wirtschafts- und Ordnungsamtes Hamburg-Mitte, Spitzname Eiserner Besen von St. Pauli. Der hatte sich offenbar zur Lebensaufgabe gemacht, Star-Club-Chef Manfred Weißleder Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Alle Register hat er gezogen, immer wieder Polizeieinsätze. Parallel dazu hat das Finanzamt Weißleder mit horrenden Steuernachzahlungen überzogen. Der Versuch, sich von der Vergnügungssteuer zu befreien, der scheiterte mit der Begründung, diese Musik, die da im Star-Club gespielt wurde, sei geeignet, den Knochenbau und die Hörorgane der Jugendlichen zu schädigen. Und die Kulturbehörde beschied in einer Stellungnahme, dass dieser Krach nichts mit Kultur zu tun habe. So haben das die Erwachsenen gesehen.
Du hast, wie ich weiß, sehr intensiv für diesen Artikel recherchiert und hast auch viele Zeitzeugen gesprochen. Also das waren ja alles so Menschen in ihren frühen 20ern. Das Ganze ist 60 Jahre her. Also die sind jetzt alle so um die 80 Jahre alt. Erzähl uns doch mal, auf wen bist du da gestoßen und was für Geschichten aus ihrer Erinnerung vom Star Club haben sie dir dann noch erzählt?
Also auffallend ist, dass die alle berichten, wie schick sie sich gemacht haben. Die haben dann weißes Hemd und Anzug und die Haare schön gegelt. Einer sagte, vorne Elvis-Tolle, hinten Entenarsch. Ich musste sofort lachen, weil ich mir das recht bildlich vorstellen konnte. Sie haben erzählt, wie sie halt ihren Eltern irgendwelche Märchen erzählt haben, dass sie bei ihrer Freundin übernachten und stattdessen dann im Star-Club die Nacht zum Tage gemacht haben. Eine erzählt, wie sie mal mit der Band nach deren Auftritt im Bandbus an die Ostsee gefahren ist, um da baden zu gehen und wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge zu machen. Und in diesem Bandbus, da waren so Klappstühle drin, wo die sich alle draufgestellt haben. Und sie erzählt noch, wie sie auf der Rückfahrt nach St. Pauli in einer Kurve die Tür aufsprang und die Klappstühle umfielen und sie auf der Straße landeten. Also das muss eine irre Zeit gewesen sein. Und ich habe auch Mary Dostal, das ist eine ehemalige Musikerin, die im Star Club gespielt hat und immer noch in Hamburg lebt. Die habe ich auch gesprochen, das war eine von den vier Liverbirds. Die Leute, die im Star Club damals Gäste waren, wissen genau, von wem ich rede. Und die hat erzählt, wie sie halt als kleines Mädchen, eigentlich wollte sie Nonne werden, in Liverpool dann ihre eigene Band gründete und sich dann im Rialto Hotel 1964 zum Vorspielen kam, als ein Headhunter vom Star Club dort vor Ort war, um Musikgruppen ausfindig zu machen. Dann haben sie den Vertrag bekommen und waren total überglücklich. Sie konnten es gar nicht fassen, weil, wie gesagt, es war wie ein Ritterschlag, im Star Club zu spielen. Und dann waren sie für 6 Wochen sind sie engagiert worden. Daraus wurden 6 Jahre und sie wurden zu einem der größten Zugpferde des Ladens. Und sie sagt, die Mary Dostal, dass sie froh ist, dass ihre Eltern, ihre streng katholischen Eltern, nicht gewusst haben, wie das Leben in Hamburg, wie ihr Leben in Hamburg aussah. Denn die haben jede Nacht durchgemacht und die eine oder andere Sache wurde da auch eingeworfen. Und es gab, so wie die männlichen Bands halt weibliche Groupies hatten, so hatten sie männliche Groupies und es gab jede Menge Männer und so. Das muss eine heiße Zeit gewesen sein.
Ja, jetzt kommen wir zum Ende dieser Folge und damit auch zum Ende vom Star Club. Wie ist das Ganze denn zu Ende gegangen? Denn wie wir alle wissen, gibt es den Star Club leider nicht mehr.
Ganz genau. Silvester 1969 war Schluss. Es lief schon länger nicht mehr so gut. Es kamen insbesondere in der Woche immer weniger Gäste. Und da muss man ja wissen, das war eine ziemlich teure Veranstaltung, jeden Abend vier Bands da auf die Bühne zu holen. Auch wenn es nicht immer Stars waren, es waren manchmal auch ganz unbekannte Gruppen, aber trotzdem, Geld kostete das. Und es lohnte sich irgendwann einfach nicht mehr, das zu machen. Es war die Zeit, als die Discos aufkamen und es dann plötzlich reichte, einen DJ zu haben und ein paar Schallplatten, um die Leute und die Jugendlichen zu begeistern und teure Musiker einfliegen lassen und live spielen zu lassen. Das war eben irgendwann plötzlich von vorgestern und so war die Zeit vorbei. Und anschließend, da muss man auch sagen, anschließend, als der Starclub raus war, auf dem Beat folgte der Bums, nämlich das Salambo eröffnete ein Sex-Etablissement, ein Sextheater, wo es Live-Geschlechtsverkehr auf der Bühne gab. René Durand war der Chef, manche werden sich erinnern. Und 83 brannte dann das Gebäude ab. Ein paar Jahre später wurde die Ruine abgetragen und so ist heute nichts mehr da, außer ein paar Schwarz-Weiß-Fotos von Günter Zint und anderen Fotografen, die damals dort die Bands fotografierten.
Du bist ein Meister der Überleitung, denn ich wollte dich jetzt gerade fragen, diese Folge von Der Tag an dem erscheint am Samstag, dem 9. April 2022. Und was sehen wir denn in der Printausgabe?
Na, wir werden tolle Bilder sehen von zwei Fotografen, die den Starclub jahrelang begleitet haben. Günter Zint, den habe ich schon erwähnt, ist der eine, und Robert Günther, der andere. Die beiden haben jahrelang halt fast jeden Abend dort in dem Starclub verbracht und haben die Musiker fotografiert, aber auch die Gäste. Ganz tolle Bilder haben wir da. Wir stellen auch diese beiden Fotografen vor, damit die auch mal zu Ehren kommen. Und außerdem werden wir dann am 13. in der Mopo, also am Jubiläumstag, einen ganzen Haufen von ehemaligen Musikern und ehemaligen Gästen präsentieren, die uns im O-Ton erzählen, wie sie sich an den Starclub erinnern. Darauf freue ich mich noch mehr als auf die Geschichte am Samstag.
Toll. Super. Olaf, vielen, vielen Dank. Sehr spannend und immer wieder schön, über den Starclub nachzudenken, wie das damals gewesen ist. Und ich freue mich auf nächste Woche.
Alles klar. Ich freue mich auch.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war Der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast. Noch mehr Historisches aus Hamburg, wie zum Beispiel das Buch zu dieser Serie oder die Magazine Unser Hamburg, finden Sie auch online in unserem Mopo-Shop unter www.mopo-shop.de.